Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Das ist immer so eine Sache mit den. Erstens muss ich sagen, dass ich hier ein Déjà-vu habe. Vor einem Jahr habe ich hier Hans Modo moderiert. Da haben wir auch 10 Minuten eher angefangen, weil der Saal so voll war, dass wir keinen mehr reinlassen durften. Jetzt haben wir einen anderen Hintergrund, aber das finde ich schon ganz interessant, dass wir in Potsdam immer 10 Minuten eher eigentlich anfangen sollten mit Veranstaltungen. Das Zweite ist, das ist natürlich so ein Ding mit dem Buch, was noch gar nicht da ist. Ich sage auch gleich ein bisschen was dazu, was der Hintergrund ist. Seit dem 20. Januar sind diese Tonbänder freigeschalten auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also zu dem Zeitpunkt, wo 30 Jahre das Ereignis stattgefunden hatte, das ist auch der Hintergrund für die Medienresonanz. Weil natürlich einzelne, Detlef kann das ja nachher nochmal kurz sagen, einzelne Medien diese Tonbänder sich dann zu Gemüte geführt haben. In dieser Woche hat Christoph Diekmann von der Zeit eine Seite gemacht und soweit ich den Eindruck habe, weil ich mit ihm kurz gesprochen habe, hat er die 12 Stunden sich angehört. Ich meine, das ist schon, das habe ich am Stück nicht vollbracht. Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Das führt auch ein bisschen zu der Frage mit dem Auffinden. Das ist natürlich sachlich richtig, dass das im Archiv der Rosa-Luxemburg-Stiftung war, weil ja die Archivalien der PDS und der Linkspartei in diesem Archiv der politischen Stiftung auch bewahrt werden, so wie die das auch die anderen Stiftungen tun. Und dass der Hintergrund ist aber, dass wir im Jahre 2017 damit begonnen haben, die Materialien der erst zentralen, dann Bundesschiedskommission, der PDS und dann der Linkspartei in dieses Archiv zu überführen. Also diese Materialien sind, wie eben Archivalien das zu tun pflegen, dann in das Archiv gekommen. Und der Hintergrund ist aber, dass diese Materialien jetzt unterschiedlicher Struktur waren. In der meisten Zeit von 1992, sage ich jetzt mal, bis 2017, 16, 17, die Übergangsphase, sind das natürlich die einzelnen Fälle der Schiedskommission. Volkmar Schönebrück war ja lange Zeit Vorsitzender der Bundesschiedskommission. Der weiß natürlich auch, dass diese einzelnen persönlichen Fälle schutzwürdige Rechte Dritter sind und de facto im Archiv da für die Nachwelt aufgehoben werden. Die Unterlagen, die sozusagen die Beschlussprotokolle betreffen, sind natürlich zugänglich. Und in Sonderheit sind in dem Fall jetzt diese Akten deshalb zugänglich, weil sie Personen der Zeitgeschichte betreffen. Und das gibt eben die Möglichkeit, diese Protokolle zu veröffentlichen, so wie wir beispielsweise auch das gesamte Protokoll, und das ist schon 20 Jahre her, des Sonderparteitages oder des außerordentlichen Parteitages der SED-PDS vom Dezember 1989 veröffentlicht haben. Damals noch nicht sozusagen im Internet mit den Bändern, also den Digitalisaten der Bänder, sondern damals mit einer CD, weil zum Beispiel damals immer noch das Gerücht umging, dass der damalige Ministerpräsident Hans Modrow in einer Geheimsitzung in Anlehnung an Khrushchev, was ihn nur mehr oder weniger ehrt, also da etwas gedealt haben sollte, um die Partei zu retten, ne? Und die ganze Rede von Modrow in dieser geschlossenen Sitzung des Parteitages ist auf dieser CD heute noch nachzuhören, obwohl wahrscheinlich kaum einer mehr irgendwie den CD-Player findet oder was auch immer. Ne? Jedenfalls nicht die Jüngeren. Also diese Tonbänder kamen insofern in die Ablage, weil als man nun die Unterlagen auch noch in anderen Abteilungen im Karl-Liebknecht-Haus im Jahr 2017 mal ein bisschen ordnete, da war ein Karton, das ist insoweit interessant wegen dem Sonderparteitag, da waren Tonbänder drin. Und diese Tonbänder waren es. Und unter diesen Tonbändern waren auch die Tonbänder des Sonderparteitages, die wir vor 20 Jahren schon mal benutzt hatten. Damals haben wir sie auf Tonbandkassetten umgeschnitten, um sie abzuhören, weil die alten Tonbänder ja gar nicht mehr abhörfähig waren. So. Dann haben wir mit den Tonbandkassetten gearbeitet und überhaupt nicht mehr verfolgt, wo die Tonbänder blieben. Die waren in der gleichen Kiste wie dann die Bänder von der Schiedskommission. Und das war ganz am Ende 18, ja, Ende 18. Und wir haben sie dann sofort, weil ich war noch kommissarischer Leiter des Archivs der Stiftung, wir haben sie dann digitalisieren lassen und so standen sie dann zur Verfügung. Und da ist es auch diesmal anders passiert als 1999. 1999 haben wir erst das Schriftprotokoll sozusagen eingelesen und dann mit den Bändern verglichen. In dem Fall haben wir zunächst mal die Digitalisate mit dem technischen Verfahren auf Papier gebracht und dann etwa 8 Wochen später ist auch noch das Schriftprotokoll gefunden worden und das ist jetzt ein bisschen so ein Running Gag, das ist einfach in einem Stahlschrank gewesen, wo der Schlüssel verloren gegangen war. Und da hat man den Schlüssel dann wiedergefunden, oder nicht wiedergefunden, man wollte das dann umlagern, den Stahlschrank, sag ich jetzt mal ganz bildlich, das ist, aber der war zu schwer. Deshalb musste er geöffnet werden. Und dann kamen Unterlagen. Und dann wurden wir angerufen in der Stiftung, haben sozusagen die Unterlagen abgeholt. Und dann habe ich entdeckt, dass sozusagen da diese Abschriften noch waren. Sodass wir so eine umgekehrte Induktion, oder wie man das auch immer nennt, bei der Vertonung haben. Und dann entstand der Entschluss, weil das die ganzen Jahre auch immer so dahin waberte, was haben die denn mit den Politbüromitgliedern gemacht, ne? Also in dieser Sitzung. Dann entstand der Entschluss, zum Beispiel mit Volker haben wir relativ zeitig auch gesprochen dann, im Frühjahr 19, glaube ich. Das könne man durchaus edieren. Und wir haben jetzt in dem Buch noch ein paar andere Dokumente drin. Es findet sich also nochmal einfach zum Verständnis das Protokoll der letzten Sitzung des Zentralkomitees der SED vom 3. Dezember 1989, wo sich ja die Führungsgremien auflösten. Und in dem geht es hauptsächlich um den Ausschluss der ersten Führungsriege, also Honecker, Sturz, Sindermann, einige andere. Die sind auf dieser Sitzung faktisch statutenwidrig ausgeschlossen worden, das muss man auch mal sagen, weil es fand keine Anhörung statt. Aber da sich ja die Führungsgremien auflösten, war auch gar keine Möglichkeit. Und der Werner Eberlein, den die meisten ja auch kennen werden vom Namen her, der war kurzzeitig Vorsitzender der Zentralen Parteikontrollkommission, der sagte dann gegenüber den Plenarsitzenden da am 3. Dezember, also als Vorsitzender der Zentralen Parteikontrollkommission kann ich das nicht gutheißen, als Mitglied des Zentralkomitees kann ich nur sagen, jetzt müssen wir sie ausschließen, jetzt oder nie. So, das ist ungefähr der Widerspruch und Volkmann hatte in seinem Beitrag in der Einführung des Bandes ja auch geschrieben, Ausschluss und Rehabilitierung, ein notwendiger Anachronismus, wobei man auch noch eine Sache sagen muss, aus den ersten Jahren der Unterlagen gibt es auch einen zweiten Hauptpunkt der Beschäftigung der Zentralen Schiedskommission, das sind Rehabilitierungsverfahren. Für die, die aus welchen Gründen noch immer in den Jahren zuvor, das geht bis in die 50er Jahre zurück, ne? Also Walter Janka wird ja hier auch in dem Band beschrieben, ja, Harich glaube ich auch in dem Zusammenhang, die sind dann rehabilitiert worden und das war dann auch immer ein regelmäßiger Punkt der Sitzungen der Zentralen oder Bundesschiedskommission. Ne? Und sozusagen nochmal zurück zu dem Buch, das Buch ist dann eben im Hauptteil die Wiedergabe der Tonbanddokumente dieses Tonbandprotokolls, ich denke mal, ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, aber es ist mehr als die Hälfte. Und dann haben wir eben noch ein paar ergänzende Dokumente. Und dieses Thurmann-Dokument wird auch dadurch ergänzt, dass die Kandidaten, diesmal war es eine Anhörung, ne, die hatten die Möglichkeit, vorher eine schriftliche Stellungnahme zu 3 bis 4 Fragen abzugeben. Und diese schriftlichen Stellungnahmen sind auch abgedruckt. Und es sind auch abgedruckt kurze Biografien, die unser Historikerkollege Michael Herms in Rostock erarbeitet hat. Und wir haben noch ein paar Vorsätze und Nachsätze, unter anderem ein paar Presseartikel, die dann danach erschienen und ein gutes Stimmungsbild geben, aber auch noch das Beschlussprotokoll der nachfolgenden Sitzung der Schiedskommission, auf der einige weitere Funktionäre noch ausgeschlossen wurden, unter anderem Hanna Wolf, aber auch einige, die für die Finanzen der Partei verantwortlich waren. Der ganze Band ist dann opulent geworden, über 550 Seiten. Und ich will mal so sagen, da wir ja wissen, wie heute Bücher geschehen oder wie sie entstehen, hatten wir etwas unterschätzt, dass das Lektorat und die Durchsicht etwas länger dauern, als indem man es nur eben mal durchliest. Das hat dann doch ein paar Tage länger gedauert, als wir uns das wünschten. Und wir sind jetzt wahrscheinlich mit dem Erscheinungstermin um den 20. Februar, also in 10 Tagen. Und das hat jetzt mit der Terminvorbereitung für Potsdam nicht ganz geklappt. Also da waren wir jetzt ein bisschen in der Bredouille. Jetzt will ich auch nicht so endlos, es gibt halt mir auch die Fragemöglichkeit. Diese Sitzung am 20. und 21. Januar, ich weiß nicht, wer sich noch ein bisschen an die Zeit zurückdenkt, das ist also kurze Zeit, also 3, 4 Wochen nach dem Sonderparteitag, also nach auch den Jahreswendereignissen, da gibt es einige wichtige Dinge, da gibt es zum Beispiel also zu Weihnachten die Öffnung des Brandenburger Tors, vorher noch den Besuch von Kohl in Dresden. Aber dann gibt es 2 große Demonstrationen, noch der DDR-Linken, wenn man so will, immer am Treptower Park und immer zum Gedenken an Liebknecht und Luxemburg, alles Anfang Januar. Und am 15. Januar gibt es natürlich auch den Sturm auf die Stasi-Zentrale. Das sind jetzt bloß mal so Umfeld. Und in dieser Situation wird am 20. Januar 1990 sowohl der Parteivorstand einberufen, zu einer ersten regulären Sitzung nach dem Sonderparteitag, als auch die Schiedskommission zu einer ersten regulären Sitzung. Die konstituierenden Sitzungen haben immer auf dem Parteitag noch stattgefunden, der in zwei Sessionen tagte. Und das findet alles am Sonntag statt. Da kommt nur noch eine erstaunliche Geschichte dazu, deshalb das Tonband. Die Stenografen, die es ja noch gab aus den seligen Zeiten, saßen alle bei der Parteivorstandssitzung und waren nicht bei der Schiedskommissionssitzung. Und da war nur ein Abgesandter, der das Tonband bediente. Und deshalb ist das im Nachhinein auch geschrieben worden. Deshalb auch unsere Vorgehensweise ist im Nachhinein damit abzugleichen. Weil die haben auch nur das geschrieben, was sie auf den Tonbändern verstanden haben. Und da sind auch ein paar Lücken drauf, weil man ja dieses Spulentonband wechseln musste, wenn das Band abgelaufen ist. Und dann kommt noch hinzu, also das ist ganz interessant, das waren Tonbänder, die waren schon benutzt. Es gab ja nicht so viele. Also man hat zum Beispiel bei manchen Bändern hinten noch irgendwelche anderen Wortfetzen drauf, weil die Tonbänder für was ganz anderes mal benutzt worden waren. Also es ist schon ein Zeitdokument. Und die Sitzung, die stand nochmal unter der Fragestellung, Partei auflösen oder nicht. Die ist dann nochmal mit großer Mehrheit für die Weiterführung der Partei entschieden worden. Das war aber ebenso das Wochenende, an dem dann Wolfgang Berghofer und die 20 Leute aus Dresden ihren Austritt aus der Partei bekannt gegeben haben. Berghofer war ja gerade erst zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden und galt sozusagen als großer Moderator des Sonderparteitages. Und auf der Innenseite spielt das dann auch immer eine Rolle, weil ab und zu kommt ein Abgesandter und erzählt den Leuten von der Schiedskommission, das waren 20, was da passiert. Weil die natürlich sagen, jetzt wollen wir die unbedingt ausschließen, hat das überhaupt noch Sinn, ne, wenn die sich jetzt auflösen? Und wird dann aber immer gesagt, ja, Gysi und Modrow, die sorgen dafür, dass das nicht passiert. Ne? Und dann machen die eben weiter. Und in der Schiedskommission gibt es den Spiritus Rector, das ist Günter Wieland, da könnte Volkmar vielleicht auch noch was dazu sagen, weil er ihn persönlich kannte. Also ein Staatsanwalt von der Generalstaatsanwaltschaft, der also sich vorwiegend mit Nazi- und Kriegsverbrechen beschäftigte und der da eigentlich so der ganz große Moderator war, ohne den das sicherlich da auch aus dem Ruder gelaufen wäre. Und es gibt nur zwei Leute, die eigentlich so hauptamtlich höher positioniert waren. Das war Gerd Schulz, früher aus dem FDJ-Zentralrat, der war inzwischen in den Parteiapparat gewechselt. Und dann kommt noch Gerhard Lauter dazu. Gerhard Lauter ist derjenige Vertreter, hat auch einen sehr bekannten Vater in Leipzig, dann früher Chemnitz, der für das Innenministerium die Reiseregelung da vorbereitet hatte. Das ist auch in vielen Fernsehsendungen immer mal wieder gesehen worden. Und die führen das Verfahren durch, das geht so gegen 9 Uhr los. Die genaue Zeit ist gar nicht mehr so richtig feststellbar und geht dann bis nachts nach 2 Uhr. Und dann werden 15 Verfahren durchgeführt, von denen 14 mit Ausschluss enden. Und nur ein Verfahren endet nicht mit Ausschluss, das ist Lorenz. Siegfried Lorenz, der relativ zeitig in dem Verfahren mit nur einer Stimme sozusagen ausgeschlossen werden soll. Und es gibt 12 Stimmen, die für beibehalten plädieren. Und da beginnt das ganze Ding das erste Mal, also nicht das erste Mal, eigentlich in eine Krise zu geraten, weil die nun nicht sicher sind, ob das der richtige Beschluss war. Also das ist ja auch so. Was erwartete man von ihnen? Ne? Man erwartete natürlich in Vorbereitung des weiteren politischen Prozesses sozusagen mit harter Hand zu agieren. Weil man natürlich schon in Angesicht der Wahlen war. Die waren noch nicht ganz festgelegt, das kam erst einige Tage später, dass der Wahltermin auf den 18. März vorverlegt wurde. Und deshalb, mich hat der Christoph Diekmann in dem Telefonat auch gefragt, hat denn das einen Einfluss gehabt? Da muss man eben mal sagen, der Einfluss war nur mittelbar. Also wenn man sich erhoffte, dass dadurch so ein ganz großer Stimmungsumschwung eintritt, das war nur so, indem man darauf verweisen konnte, okay, wir haben also uns mit denen auseinandergesetzt. Für die Wahl selbst ist es also nicht der Dammbruch oder irgendetwas gewesen. Die Wahlen gingen ja dann noch überraschenderweise in der Westbeobachtung, wird das immer als, nachdem natürlich gewürdigt wird, was dann für ein überwiegender Wahlsieg der Allianz für Deutschland war, mit dem überraschenden Ergebnis von 16,5% für die PDS aus.
Ich war froh, wenn wir die jetzt hätten.
Ja. So, und das war sozusagen eine Überraschung, weil man ja dachte, die wird also, da, aber die, wie gesagt, die Bürgerbewegung kommt auf 3. Ne? Also schon dann am 18. März, das ist gar nicht Häme, das ist sozusagen nur ein Fakt, sozusagen der in der Draufsicht auf diese Dinge. Und die Wahlbeteiligung war sehr hoch, also nicht wenig. Ne? Und der Verlauf dann der Sitzung, der schwankt so hin und her. Das ND hat ja auch da so ein paar Auszüge gebracht. Nun arbeitet man sich natürlich immer ein bisschen an den beiden Frauen ab, die natürlich eigentlich, also ja, das ist eigentlich ein bisschen noch, ich meine, es beginnt das ganze Verfahren, ich sage jetzt noch drei Sätze zu diesem Ablauf da, das ganze Verfahren beginnt mit Margarete Müller, das ist also die Bäuerin sozusagen, die heute noch lebt im Übrigen, ja, die also nie in Wandlitz gewohnt hat und die nun tatsächlich wahrscheinlich also die unschuldigste von allen war. Ja. Und die wird natürlich dann, die sagt dann auch, also ich konnte da gar nichts. Ne? Und dann so Ausschluss. Ne? Und dann geht das so weiter. Und dann relativ spät kommt noch Inge Lange. Die sagt ja dann auch, wir haben das denn zitiert, weil die sie immer mehr unter Druck setzen. Dann zum Schluss sagte, ich konnte mir das Leben ja nur nicht nehmen. Ja, also so. Und es gibt dann so Highlights, auf die wird auch in der ein bisschen darauf hingewiesen. Ich sag mal drei so, die immer wieder genannt werden. Das eine ist Hager. Hager war schwer komprimiert zu der Zeit schon. Der hatte in Wandlitz gegenüber 1199 dieses Interview gegeben, wo er Wandlitz als Internierungslager kennzeichnet. Dadurch ist er schwer unter Beschuss geraten. Dann kommt natürlich, das wollen wir jetzt, im Verlag hat Sabine Nuss freundlicherweise uns mal einen kleinen Tonausschnitt vorbereitet. Das wollen wir gleich mal hören, dauert aber noch eine Minute. Der Schabowski, also das muss man, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut hört. Wir haben versucht, den Text zu bearbeiten. Das ist eine rhetorische Katastrophe. Also der spricht keinen Satz zu Ende. Das ist so, also wie man, das ist für mich immer noch in, also ich will den gar nicht jetzt böse von der Seite im Nachhinein, aber also das ist erstaunlich für jemanden, der die Presse leitete. Ne? Und dann kommt natürlich mit einem riesen Habitus Egon Krenz und der ist kurz davor, das Ding noch zu drehen. Aber irgendwie wird das dann kommen ja immer diese Sachen, Wandlitz und dann Wahlen. Ja, und dann kommt auch bei Egon Krenz ist eine Sache, die schon bei Schabowski ein bisschen nach hinten losgegangen ist, das ist sozusagen, dass sie das mit der Maueröffnung so als heldisch feiern. Und das kommt nicht an. Ne? Das geht dann voll nach hinten los. Es gibt nicht so viele Überraschungen, dann mehr nachdem Lorenz drinbleiben kann. Es gibt ist auch von Diekmann und auch, glaube ich, nee, nur von Diekmann bemerkt worden, dass Werner Jarowinski, der 9 Monate später stirbt, eine sehr reflektierte Darstellung bietet, die auch intellektuell gut ist, aber irgendwie kommt das nicht so richtig rüber. Das ist ja auch immer eine Frage, wie so ein Gremium auf Intellektualität reagiert. Das war ja nun in der DDR ein grundsätzliches Problem. Ne? Und wenn man dann noch guckt, dann gibt es noch, das ist der Abschluss, damit bin ich dann noch am Ende, das ist dann Gerhard Schürer, der kommt die Nacht um zwei darin. Ne? Also der war schon sehr alt. Ja. Und dann haben die keine Lust mehr nach der Auseinandersetzung mit Krenz. Und dann sagt er, aber ich bin noch derjenige, der hier bei Honecker immer diese Analysen eingereicht hat, dass das nicht mehr so weitergeht. Und dass der mich dann da auch abgebügelt hat. Und dann kommen die auf Wandlitz. Und dann hat er ja eine große Familie gehabt. Und dann steht da eben auf der Liste so seine Einkaufspalette. Und dann sagen die, nee, das ist ein bisschen zu fett. Und dann schicken sie ihn da um 2.30 Uhr oder so nach Hause. Der sagt dann auch, okay, sehe ich alles ein, ich diene der Deutschen Demokratischen Republik, so etwa. Das ist alles sehr skurril zum Teil. Aber auf der anderen Seite, wenn man das dann doch mal liest, das ist erstmal authentisch und man sieht oder man merkt das dann auch, also sozusagen, wie sich da der ganze Spannungsbogen abarbeitet. Und natürlich offenbaren sich eine ganze Reihe von Führungsmechanismen, also wie sie dann eben so waren. Und eigentlich auch, dass das irgendwo am Ende war, dieses ganze Paket. Und dann habe ich noch das mal als allerletztes, wir haben dann in dem Band, ich bin ja so ein bisschen manchmal Zahlen verliebt. Ich habe mir dann so ein paar Daten ermittelt. Also wie lange waren die in der Führung? Seit wann oder so? Also stellt sich raus. Also zum Schluss war das Durchschnittsalter des Politbüros, ist ja für heute, aber 30 Jahre zurück, 67. 67, also Renteneintritt. Ne? Und da waren noch ein paar Junge dabei. Krenz war 49. Mhm. Ne? Und dann waren die durchschnittlich 20 Jahre in Politbüro oder im ZK-Sekretariat. Aber da waren welche, die waren nur 3 Jahre, wie Lorenz und Kessler, weil die ja erst nach Hoffmann-Ring kamen. Ne? Und es ist auch natürlich bemerkenswert, immer noch ein Übergewicht eigentlich von Leuten, die aus dem antifaschistischen Kampf kamen. Und diese, wenn man die Vitas liest, dann muss man das natürlich auch respektieren, in einer Weise, was auch eigentlich geschieht, aber sozusagen, was nicht weiterhilft mehr. Ne? Das wird dann so an so einer Auseinandersetzung um Hermann Axen, der ist, wird gar nicht vorgeladen, der ist und wird auch nie ausgeschlossen, weil bei dem eine zweijährige Krankheitsgeschichte beginnt, die dazu führt, dass der dann stirbt und ist nicht aus der Partei ausgeschlossen gewesen. Und da sagt dann auch, ich glaube Hager, ich weiß nicht jetzt, Hager sagt dann, aber beachtet bitte da seine Nummer von Auschwitz. Und er sagt, ja, das beachten wir auch, aber wir müssen natürlich trotzdem sagen, dass das geradezu etwas verpflichtet hätte oder hat. Wird allerdings auch nicht zu Ende diskutiert, weil Axen eben nicht dazukommt, ist vielleicht auch besser so gewesen, würde ich mal so sagen. Ja, das vielleicht so, jetzt könnte man, können wir ja mal den Kollegen Schabowski mal kurz hören.